herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin, ihr Landratten! Willkommen zu unserem wunderbaren Podcast. Moin Max, Podcast, Saufgesabbel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin Max.
Moin Kirill, hallo da draußen, ja.
Heute, ich sehe schon hier, was auf dem Tisch steht. Das wird ein relativ spannender, schöner Podcast. Wahrscheinlich deine Idee gewesen, nicht wahrscheinlich, es ist deine Idee gewesen, angelehnt an die kommende Zeit des Spargels. Kann ich das so sagen?
Nein.
Okay.
Die Rebsorte wird zwar immer sehr häufig als Spargelwein bezeichnet. Wir machen mal wieder heute einen Rebsorten-Podcast. Und zwar geht es um die wunderbare Rebsorte Silvana. Aber eigentlich habe ich sie ausgesucht aus Patriotismus. Ich bin ja gebürtiger Franke, wie wir schon öfter das Thema hatten. Und kaum eine Rebsorte ist natürlich so mit Franken verknüpft wie der Silvana. Und eigentlich, ja, vielleicht passt es in die Spargelzeit, aber ich wollte eigentlich beweisen, dass Silvana mehr kann als Spargelwein sein.
Okay, das wollen wir sehen. Pass auf, ich habe auch ein bisschen nachgelesen.
Kannst du lesen?
Ja, ich versuche es immer wieder. Silvana ist in Deutschland quasi die also am meisten angebaute Sorte. Also Silvana an sich die Sorte in Deutschland mit 4.500 Hektar. Gesamtfläche, die sie angebaut wird, sind 6.000 Hektar. Ich habe es gerade nachgelesen, ich habe gespickt.
Auf meinem Zettel oder?
Nein, bei mir, auf meinem Gehirn in der Tasche.
Das also 6.000 Hektar weltweit ist richtig, aber in Deutschland sind es 4.419 Hektar. Also du musst schon die richtigen Quellen lesen.
Nein, es muss schon alles genau sein.
Es ist, nein, also 4.400 Hektar, es ist eine Rebsorte, die in den letzten Jahren extrem rückläufig ist. So um 1990 hatten wir noch knapp 8.000 Hektar Silvana in Deutschland. Da war sie deutlich wichtiger. Sie wird immer weniger, aber gerade eben sie spielt eigentlich nur in zwei Regionen eine große Rolle. Die von der Hektaranzahl die wichtigste Anbauregion ist Rheinhessen mit 1900 Hektar ungefähr und Franken mit 1559 Hektar. Also das zusammen sind ja schon, da fehlen nur noch 1000 Hektar, die sich dann aufs restliche Deutschland verteilen.
Aber ist es tatsächlich nicht mal eine deutsche Rebsorte, oder? Die ist doch, wenn ich das richtig gelesen habe, Österreich.
Genau, also man ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie aus Österreich kommt, weil sie zum Beispiel auch eine natürliche Mutation aus Traminer und österreichisch Weiß ist.
Österreichisch Weiß ist
eine uralte Rebsorte, die so eigentlich gar nicht mehr existiert oder keine Rolle spielt. Und daraus ist der Silvana mutiert. Und der Silvana ist tatsächlich eine der ältesten Kulturreben, die wir haben. Also in Deutschland wurde sie das erste Mal urkundlich erwähnt, 1665 in Franken. Da hat Albrecht Degen, der war damals Abt im Kloster Ebrach, eben die Anpflanzung im Würzburger Stein angeordnet. Franken bezeichnet sich auch selber als Silvaner Heimat. Es ist eben wirklich die Region, die man weltweit mit der Rebsorte Silvana verknüpft. Sie spielt eigentlich außerhalb Deutschlands nur noch in Frankreich eine relativ eine etwas größere Rolle. In Frankreich gibt es ungefähr 1000 Hektar Silvana, die sich eigentlich fast komplett auf das Elsass konzentrieren.
Elsass, Traminer, das verbinde ich ja, also Gewürztraminer oder Muscatella verbinde ich jetzt mit Elsass tatsächlich deutlich mehr.
Ist auch deutlich wichtiger, aber es gibt eben auch noch knapp 1000 Hektar Silvana. Es gibt eine einzige Grand Cru-Lage im Elsass, in der Silvana angepflanzt werden darf, das ist der Zotzenberg.
Zotzenberg?
Oh, das hört sich ja schwierig. Das hört sich ja Schweizer. In der Schweiz gibt es auch noch ein bisschen Silvana mit knapp 250 Hektar, aber Deutschland ist, wie du ja richtig gesagt hast, 6.000 Hektar weltweit und davon 4.400 in Deutschland. Wir sind Silvanerland Nummer 1. Und im überwiegend Franken, drum haben wir heute auch fast nur Frankenweine, aber ich habe natürlich trotzdem einen Rheinhessenwein auch mit reingestellt, weil es ist zwar rebsortentechnisch ist Rheinhessen das größte Anbaugebiet, aber auch, also nicht nur das generell größte, sondern eben auch für Silvaner. Aber es sind nur 7% der rheinhessischen Rebsorte sind eben mit Silvaner bestockt, wohingegen in Franken über 25%, also mehr als ein Viertel der komplett fränkischen Rebfläche sind eben mit Silvaner bestockt.
Und da sieht man einfach die Wichtigkeit. Dass Silvaner wird dann immer reinsortig getrunken oder wird auch mit dem mal was küvitiert?
In der Regel wird er reinsortig ausgebaut. Er landet sicherlich auch mal in irgendeiner Cuvée, aber Silvaner ist neben dem Riesling schon eine sehr hochwertige Rebsorte und es wäre eigentlich fast zu schade, sie in der Cuvée zu
machen. Okay.
Aber sollen wir mal was trinken?
Auf jeden Fall.
Was man mit Silvaner ganz gut machen kann mittlerweile, da gibt es ein paar echt schöne Exemplare, ist nämlich Schaumwein. Und darum habe ich als erstes Beispiel für heute...
Ich glaube, ich habe noch nie einen Silvaner Schaumwein getrunken.
Ja, dann wird es Zeit.
Was sagt denn das auf? Haben wir schon mal Silvaner Schaumwein getrunken? Vielleicht haben wir? Ja? Wow. Also sie hat getrunken.
Aber da das oft ja sehr gerne Schaumwein trinkt, kann das passieren.
Ja, das ist durchaus richtig, ja. Nicht in mein Gesicht.
Ich habe das ja unter Kontrolle. Wir sind jetzt beim Weingut Mai in Rettstadt, also in der Nähe von Würzburg. Und wir haben Silvaner Brut Natur 2017, also es ist auch ein Jahrgangssekt. Weingut Mai ist ein VDP-Weingut. Dazu kommen wir später aber auch nochmal, weil ich habe dann später auch noch ein großes Gewächs für diesen
Weingut. Schaumwein, klassisch Champagner-Gärung oder Champagner-Herstellung. Gärung, sage ich schon.
Traditionelle,
ja, entschuldige. Dafür habe ich an dich an meiner Seite, um diese Fehler auszumerzen.
Ich hätte gedacht, du hättest jetzt mal in den Schaumwein-Folgen aufgepasst, aber
gut. Ja, beim Schaumwein bin ich ja immer ein bisschen zufällig. Ja,
also traditionelle Flaschengärung, also wir machen eine zweite Gärung, dadurch entsteht die Kohlensäure. Es ist ein Lagensekt, ein Jahrgangssekt und es ist ein Sekt Prestige nach dem VDP-Statut. Das bedeutet, dass er mindestens 36 Monate auf der Hefe gelagert sein muss. In dem Fall sind es sogar 48 Monate. Und ich habe den Wein probiert, das erste Mal vor, ich glaube, 2 Jahren auf der Mainzer Weinbörse. Das ist immer eine Veranstaltung Ende April vom VDP, wo die neuen großen Gewächse und so weiter und die neuen Gutsweine und so weiter vorgestellt werden. Und da habe ich den Wein das erste Mal probiert und habe mich, ja, kann man eigentlich fast sagen, schockverliebt in den Wein, weil ich es einfach unglaublich...
Ja, lass mich doch auch mal verlieben jetzt hier. Hast du gehört, dieser dumpfe Ton?
Dieser dumpfe Ton, also... in der ersten Nase direkt so diese typischen Sektaromen, das frisch gebackene Brot, Brioche, auch was schön Nussiges.
Der kann mir jetzt wieder alles erzählen, ich rieche nichts.
Riechst du schon wieder nichts?
Immer noch. Ich rieche nichts. Kannst mir auch Wasserglas, gefärbtes Wasser hinstellen oder mit ein bisschen Zitronensäure, die würde ich rausriechen wahrscheinlich.
Ja, natürlich würdest du die Zitronensäure rausriechen.
Und jetzt von der Perlage, ich kann aber natürlich, die Haptik kann ich erkennen.
Ja.
Perlage ist jetzt nicht so dolle.
Die ist einfach sehr gut integriert, sehr fein. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Sekt und macht einfach, ist jetzt nicht unbedingt so der Aperitif-Sekt, sondern das ist schon eher für mich so Speisenbegleiter. Ne? Also, ich finde, man kann ihn auch gut am Anfang trinken, aber es ist schon ein Schaumwein, der eine sehr hohe Komplexität mit sich bringt und sehr gut, wie gesagt, auch zum Essen eingesetzt
wird. Was kostet?
Circa 35 Euro.
Oh,
ja. Also so was
schon in die Champagner-Richtung.
Wo du so im Einstiegsbereich beim Champagner auch unterwegs bist. Aber das ist der Schaumwein meiner Meinung nach auch voll und ganz wert. Wir haben jetzt noch 2017. Das meiste, was man jetzt so im Internet und so weiter findet, ist 2018. Aber also ich finde das wirklich gut.
Du hattest jetzt gesagt, das wäre für dich eher so ein Speisenbegleiter. Was würdest du dazu essen? Jetzt spontan, die erste Idee.
Erste Idee wäre für mich Forelle Müllerin.
Krass, das hätte ich jetzt nicht, habe ich nicht erwartet. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Du kannst also mich ja immer noch überraschen.
Schöne gebratene ganze Forelle.
Ja, geil.
Und dazu dann so ein bisschen so Kartoffel, Erdäpfel, wie man ja auch in Süddeutschland
sagt. Ja,
genau. Das könnte ich mir zu dem Schaumwein sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht so ein kleines Beurre Blanche noch dazu.
Ja, der Beurre Blanche mit dem Butter.
Butter.
Ja, das ist sehr schön. Ich glaube auch, durch diese wirklich sehr feine, sehr filigrane Art, die er hat, könnte das wirklich extrem geil harmonieren.
Also ich finde ihn in der Nase sehr fein. Am Gaumen finde ich ihn schon sehr cremig und sehr reichhaltig, aber es ist eben jetzt nicht unbedingt der
Ja, der Easy Drinking Sekt, das ist er definitiv nicht. Aber ich finde es unglaublich spannend und ein sehr, also wirklich grandioser.
Kriegt man den irgendwo noch? Also so auch gerade für unsere Zuhörer?
Also 17er habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht mehr bei meinen Online-Recherchen schnell gefunden. 18er ist in verschiedensten Online- und auch direkt am Weingut zum Beispiel noch. Also habe ich auch gesehen, haben die auch noch ein bisschen was.
Sehr schön.
Ist ja mittlerweile, haben doch ja auch viele Weingüter ihre Online-Shops und so weiter. Und da war der auf jeden Fall auch noch.
Ja, der Zugang ist quasi gesichert.
Genau.
Jetzt wollen wir natürlich zu meinem Lieblingsbereich stille Weine kommen.
Ja.
Wo sind wir jetzt?
Ich habe ja gesagt, Franken am wichtigsten, deshalb haben wir fast ausschließlich Frankenweine, aber einen rein hessischen Silvaner habe ich auch noch organisiert.
Ah, Mr. Wittmann.
Genau, Weingut Wittmann, einer der absolut führenden Erzeuger, was die Region angeht. Das ist jetzt taufrisch, also der wird wahrscheinlich auch noch nicht lange auf der Flasche sein. 2023er Silvaner Trocken. Ich glaube, es ist der erste 23er, den ich verkoste.
Krass, ey. Letztes Jahr, oder?
Genau, aber die Weine sind Ende Februar fertig und kommen dann zum 1. März auf den Markt und das ist frisch und knackig.
Wittmann ist ja so für seine großen Gewächse sehr bekannt, ne? Für die unfassbare Qualität. Bringt er das denn auch, wenn da kein GG auf der Flasche steht?
Ja, also ich finde, das ist schon ein Weingut, was wirklich auch im Einstiegssegment schon eine phänomenale Qualität erzeugt. Das ist ein biodynamisch arbeitendes Weingut und das auch wirklich schon sehr, sehr lange, seit 2004. Sie machen wirklich für mich mit die besten Rieslinge, die wir in Deutschland haben, so aus den Lagen Westhofener Moorstein. Und dieser Silvaner ist einfach, glaube ich, auch so ein bisschen rheinhessische DNA. Den gab es halt in Rheinhessen schon immer. Der gehört zu einem klassischen rheinhessischen Weingut auch dazu. Aber in Rheinhessen ist meine persönliche Wahrnehmung, bis auf ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, ist der Silvaner eher immer so ein Alltagswein, so ein Easy-Drinking-Wein, wohingegen wir in Franken eben auch ganz klar die großen Gewächse haben, die komplexen Weine, die hochwertigeren Weine. In Rheinhessen ist es eher immer in diesem etwas einfacheren Segment angesiedelt. Wie gesagt, es gibt auch zwei, drei Ausnahmen, aber das ist jetzt eben so eine frische, knackige Variante und der würde, glaube ich, in der modernen Werbung oft so, da würde jetzt nebendran so ein Spargelbündchen liegen.
Ja,
Lass
uns mal probieren. Ich habe da jetzt mal gleich eine Frage an dich. Ja, nicht zu doll kompliziert, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, also auch am Gaumen, der Wein hat nur 11,5 Alkohol, ist es wirklich eine relativ frische, runde Geschichte. Silvaner ist eben auch keine laute Rebsorte. Also sie ist jetzt nicht so aromatisch wie ein Riesling oder wie eine Scheurebe oder sowas, hat aber auch nicht diese Cremigkeit oder Komplexität wie ein Chardonnay vielleicht. Also Silvaner ist deshalb, glaube ich, auch so eine Rebsorte, die vielleicht bei manchen Endkunden auch einfach nicht so populär ist, obwohl es eine Rebsorte ist, die, gerade wenn sie auch als großes Gewächs, das probieren wir ja dann gleich noch, gemacht wird, auch wirklich über ein tolles Potenzial verfügt und auch wunderbar reifen kann tatsächlich. Also ich habe schon wirklich tolle gereifte Silvaner getrunken, teilweise 20, 30 Jahre alt. Mhm. Die stehen dem großen Riesling eigentlich in nichts nahe. Aber der Silvaner steht halt immer so ein bisschen im Schatten des Rieslings. Und
Riesling ist nun mal unser Steckenpferd. Es ist unser Steckenpferd in Deutschland, würde ich jetzt behaupten.
Absolut, aber deshalb finde ich es halt auch so spannend, dass gerade Franken diese Silvaner-Fahne eben auch hochhält und sagt, das ist unsere fränkische Rebsorte, für die stehen wir. Und sie ist in Franken tatsächlich auch weit mehr angebaut als Riesling. Also in den meisten Regionen ist ja Riesling immer die Nummer 1, aber in Franken ist tatsächlich der Silvaner.
Man merkt, dass du hier überhaupt gar keine Werbung für einen Franken Silvaner machst.
Jetzt sonst darf ich ja nicht mehr zu Hause einreisen.
Ich habe aber trotzdem eine Frage an dich bezüglich, weil ich möchte gerne das Thema nochmal biodynamisch. Jetzt war ja nicht vor allzu langer Zeit auch die Sternevergabe von Michelin. Und diese grünen Sterne sind ja der totale Hype oder was, es wird von Michelin einfach auch gepusht. Wir haben inzwischen, glaube ich, 77 Restaurants in Deutschland, die mit einem grünen Stern ausgezeichnet sind. Was denkst du, sollte man vielleicht auch sowas für einen Wein machen? Also ob es Michelin oder vielleicht die Sommelier Union, dass sie eben auch eine Auszeichnung oder eine, weiß ich nicht, in einen ein Guide quasi für Weine macht und also auch die einzelnen Flaschen, also quasi die einzelnen Lagen, so wie auch zum Beispiel den Silvaner von Wittmann. Biodynamisch, ich meine, top gemacht, tolle Qualität, sollte doch auch irgendwie so einen Stern, grünen Stern verdienen.
Also es gibt ja wirklich einige deutsche oder Weinführer, die gibt es. Wir haben zum Beispiel den Vinum Weinguide, wir haben den Falstaff Weinguide, wir haben den Eichelmann, wir haben den Gourmillot, wir haben dann noch so jemand, dann hast du noch die Homepages, die sich darauf spezialisiert haben, wie Robert Parker, wie James Suckling. Also du hast ja sehr, sehr viele Menschen, die diesen Markt des Weinguides schon bedienen. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass es da noch einen zusätzlichen geben müsste. Eher sollten die anderen sich mal ein bisschen zusammenreißen, vielleicht der ein oder andere. Und da werden ja Weingüter tatsächlich oft auch nach Sternen eingeteilt. Also die meisten haben irgendwie 5 Sterne als ihr höchstes. Du kriegst dann meistens eben einen Bericht über das Weingut an sich. Was zeichnet das Weingut aus? Wer ist der Kellermeister? Mhm. Und immer so. Und dann werden oft nicht alle Weine, aber ein Auszug der Weine eben auch mit Punkten dargestellt. Und von 100 Parker-Punkten hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal was gehört. Ist eben auch eine sehr, sehr, immer noch sehr angesehene Auszeichnung für Weine. Und hat mir jetzt gerade wieder ein Weinhändler bestätigt, wenn einer seiner Weine 100 Parker-Punkte bekommt, ist der am nächsten Tag ausverkauft.
Ach krass. Echt?
Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das immer noch so eine Wirkung hat. Diese Weinführer, mein Problem ist, also wir bräuchten in Deutschland, glaube ich, keine 4 oder 5 Weinführer. Ein, maximal 2 würden vielleicht reichen. Also einer wäre zu wenig, weil dann hast du wieder so eine Monopolstellung.
Ja, genau, das wollte ich ganz sagen.
Aber 2, vielleicht maximal 3 würde ich gut finden, weil jeder versucht sich ja auch wieder mit dem anderen dann zu übertreffen. Und wir sind der Geilste und wir sind der Größte. Und im Endeffekt kannibalisiert man sich ja selber dann. Und von daher finde ich es einfach auch teilweise ein bisschen überbewertet, diese Punktevergabe. Letztendlich entscheidet ja der eigene Geschmack. Und wenn wir uns jetzt auch zum Beispiel die Flasche von Wittmann angucken, da sind ja auch schon genügend Siegel drauf. Wir haben das EU-Bio-Siegel, wir haben den VDP-Adler, wir haben hier noch das Zeichen der Respektgruppe.
Was ist denn die Respektgruppe?
Respekt ist auch eine Winzervereinigung, die biodynamisch arbeitet, aber halt nochmal teilweise andere Regeln sich auferlegt, als sie jetzt zum Beispiel Demeter hat. Demeter ist ja immer der bekannteste biodynamische Zertifikatvergeber. Und Respekt hat einfach nochmal ein bisschen andere Regelungen, die halt auch vor allen Dingen an die Weinwelt angepasst sind. Weil bei Demeter kannst du ja auch als Spargelbauer,
ja, genau,
kannst ja Demeter zertifiziert sein. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Mai aufs Etikett gucke, da haben wir Naturland, auch ein sehr wichtiges Biosiegel. Wir haben auch wieder das EU-Biosiegel. Also die Weine haben schon ihre Labels und so weiter, aber ich finde jetzt nicht, dass man da noch irgendwelche Auszeichnungen vergeben müsste für einzelne.
Es muss also kein goldener Sticker drauf, die Goldmedaille.
Das gab es ja früher ganz viel. Also ich kann mich daran erinnern, wenn ich so früher im Weinkeller meines Opas war, in Franken, er hat immer ganz viele Boxbeutel gekauft bei seinen Weingütern und die waren teilweise zugekleistert mit Aufklebern, so deutsche Kammer- oder Kammerpreismünze und was es da alles gab. Und früher waren das eben Verkaufsargumente. Heute,
ja, hatten wir doch in unserem Discounter-Folge hatten wir das doch.
Stimmt, da waren auch so teilweise, ja, genau, Medaillen.
Wie mehr draufklebt, desto mehr glauben es die Leute oder kaufen es die Leute, weil die denken, okay, jetzt ist top.
Na klar, jede Medaille assoziiert ja, das muss ja gut sein, weil der hat ja was gewonnen. Mhm. Ja, und wenn man dann manchmal so Sachen hinterfragen würde, was da für Medaillen draufkleben, dann willst du das schon gar nicht mehr trinken eigentlich. Von daher, lassen wir das so stehen. Weingut Wittmann, absolute Kaufempfehlung. Ich habe, glaube ich, aus diesem Haus noch nie einen schlechten Wein getrunken. Den Silvaner, das ist unkompliziert. Das würde man jetzt in der Region wahrscheinlich als Brot- und Butterwein bezeichnen.
Brot- und Butterwein finde ich sehr geil.
Wie gesagt, unkompliziert, nice to drink. Und hier könnte ich mich auch dazu erweichen lassen, den zum Spargel zu genießen. Also das wäre jetzt schon so eine frische, unkomplizierte
Geschichte. Das heißt, Spargel ist doch eine Thematik.
Kann funktionieren, aber der Silvaner wird halt oft.
Was präferierst du denn dann anstatt Silvaner zum Spargel?
Was wäre denn? Ich finde zum Beispiel auch ein Weißburgunder kann eine tolle Begleitung sein, ein Müller-Thurgau. In der Regel würde ich immer darauf achten, dass es eher ein bisschen säureärmere Weine sind, weil du oft dann sonst so ein bisschen. Und die Weine sollten auch nicht so viel Phenolik haben. da scheidet für mich der Silvaner deshalb halt oft aus, weil Spargel bringt ja schon immer diese Bitternote auch so ein bisschen mit sich.
Ordentlicher Spargel, ja.
Also und je nach Sorte ist die auch nochmal ein bisschen ausgeprägter. Und deshalb würde ich halt versuchen, beim Wein eher nicht diese Bitterstoffe zu haben, weil bitter und bitter einfach doppelt bitter
schmeckt. Bitter und bitter ist doppelt bitter. Das ist quasi wie Plus und Plus ergibt noch viel mehr Plus. Jetzt ganz spannende Angelegenheit. Ich bin sehr gespannt auf die GGs, die du mitgebracht hast. Ich wusste tatsächlich nur von, ich weiß gar nicht, wie hieß der, den hatten wir im Boxbeutel im Trüffelschwein. Auch das war ein GG, irgendwas Meister, Münstermeister, ich habe keine, du weißt bestimmt, was ich meine. Boxbeutel, GG, einer der bekanntesten quasi. Ach, egal.
Max Müller, Juliusspital.
Juliusspital, genau. Ja.
Aber Juliusspital füllt seine GGs schon lange nicht mehr in Boxbeutel eigentlich.
Ja,
dann. Bürgerspital.
Bürgerspital, ja.
Das sind ja die Spitalweingüter. Ja, also. Und auf was wolltest du jetzt hinaus?
Ich wollte darauf hinaus, dass wir jetzt, weil ich auf die Flasche gucke, 2020 haben und der andere 16. Und von Juliusspital habe ich,
Bürgerspital?
Bürgerspital. Ja, ist ja gut. Mein Gott, dafür habe ich dich doch. Du verstehst mich. Dass ich da, ich wollte eigentlich damit sagen, dass Silvana schon eine extreme Lagerfähigkeit hat, die man so nicht erwarten würde. Und da habe ich so 2010, 2009 hatten wir, glaube ich, sogar getrunken. Doch, haben wir. Ich schon. 7 und 8. Siehst du? Ich wurde korrigiert. Sogar noch besser.
Ja, das habe ich ja auch schon eingangs gesagt. Das ist eine Rebsorte, die wirklich über großes Reifepotenzial verfügt. Was sie aber leider zu selten bekommt.
Weil das zu frisch getrunken wird.
Ja, also auch der Franke mag seine Weine schon gern frisch. Aber Es gibt da schon auch großartige Weingüter, die wirklich die Sachen auch wirklich perfekt reifen können. Ich habe jetzt nochmal das Weingut Mai, von dem hatten wir ja gerade schon den Sekt, mit einem ihrer beiden großen Gewächse. Und zwar ist das der Rettstatter Himmelspfad, Silvaner GG, aus dem Jahr 2020. Also jetzt mit so ganz kleinen Portionen Reife. Wir haben dann zum Beispiel auch, das ist ein GG, was ich eigentlich immer regelmäßig kaufe. Wir hatten den auch schon als 18er.
Aber warte mal, wir haben nicht gesagt, was der Wittmann kostet.
Wir haben nicht gesagt, was der Wittmann kostet. Knapp ein 10er ungefähr.
Gut, das ist ja easy.
Ja, sag ich ja. Brot und Butter, easy drinking.
Perfekt. Und was kostet der jetzt hier?
Der GG liegt bei ca. 50 Euro.
Ui.
Ist aber tatsächlich.
Das ist teuer.
Ist jetzt ein kleiner Preissprung, aber das ist wie ein...
Kleiner Preissprung ist mal 5, sag mal.
Ja, aber das ist... Jetzt überleg mal, was viele Rieslinge-GGs kosten. Die sind genau in dem gleichen Preissegment. Und beim Spätburgunder wird es teilweise noch deutlich teurer. Und das Weingut Mai hat sich einfach in den letzten Jahren zu, ja, wahrscheinlich einem der drei absoluten Top-Betriebe in Franken gemausert. Es ist tatsächlich eine recht junge Geschichte. Das Weingut gibt es erst seit 1998. Und sie haben es aber in dieser doch relativ kurzen Zeit für ein Weingut geschafft, sich wirklich in die Spitzengruppe der fränkischen Weingüter zu arbeiten. Das Weingut liegt in Rettstadt. Rettstadt liegt jetzt nicht direkt am Main. Die meisten Weinberge in Franken sind ja am Main, sondern es liegt in so einem kleinen Seitental hinter Tüngersheim. Also wir sind nicht weit weg von Würzburg. Und das Spannende hier ist dann, dass die Weinberge etwas weiter nach Süden ausgerichtet sind und somit eine bessere Sonneneinstrahlung hatten, was in Zukunft vielleicht ein bisschen problematisch sein wird, aber heute die Weine einfach perfekt ausreifen lässt. Und das ist jetzt der Himmelspfad.
Ja, das ist die Himmelfahrtskommando hier.
Weißt du, warum der Wein Himmelspfad heißt?
Das würde ich gerne wissen. Das ist die Anspielung hast du direkt verstanden.
Es ist ein recht steiler Weinberg, der 60-65% steil ist und es sind ganz viele Terrassen in dem Weinberg, sonst könntest du doch gar keinen Weinbau betreiben. Und in der Mitte führt so ein kleiner Weg nach oben. Und der Legende nach sind in Rettstadt, wenn da ein Winzer gestorben ist, ist er über diesen Weg in den Himmel aufgestiegen.
Du scheiße, romantische Saison noch, hey. Ist ja geil. Aber schöne Geschichte. Ach, ich glaube, die Menschen sind schon... Manchmal sind Menschen schon ganz toll. Die erfinden dann solche Geschichten, damit du dich auch besser fühlst. Die dann leben.
Was ich an Mai tatsächlich sehr gerne mag, ist, manche Silvaner in Franken können sehr, sehr opulent sein. Die können relativ fett sein, oft auch so, ich sag mal so, tropische Fruchtbomben. Das war so vor 10 Jahren auch sehr, sehr angesagt in Franken. Und Mai hat eine sehr schlanke, fast, eigentlich müsste dir das schmecken, weil ich finde, der hat oft so ein bisschen Ähnlichkeiten von der Textur her und vom Duft her. Duft riechst du jetzt heute nicht, aber...
Also von der Textur so, finde ich es ganz gut, ja.
Hat schon teilweise so Chardonnay-Anklänge und das finde ich eigentlich...
Allüren.
Finde ich an dem Weingut eigentlich immer ganz spannend. Und es ist ein Vater-Sohn-Gespann, was da mittlerweile das Kommando führt. Und sie machen wirklich richtig, richtig guten Wein. Kann man einfach nicht anders sagen. Und ich werde ja immer mal wieder auch gefragt, wer so die führenden Erzeuger in Franken sind. Und da muss der Name einfach mit als erstes genannt werden.
Kriegst du irgendwie Kohle dafür, weil du das so propagierst?
Nein, das ist meine persönliche...
Kann ich was abhaben?
Das ist meine persönliche und ehrliche Meinung.
Nein, ich mache nur Spaß natürlich, Leute. Nein, wir machen das hier tatsächlich zum Spaß und für euch fürs Wissen und für mich fürs Wissen. Und ich glaube dir, Max.
Ja, nein.
Das ist deine persönliche
Meinung. Das ist aus voller Überzeugung und tiefster... Ja,
du bist ein Franke.
Ich bin Franke, durch und durch. Ich bin Nürnberg-Fan, ich liebe Bratwürste und den fränkischen Wein.
Sehr schön. Oh, darauf stoße ich mit dir. Das hast du wirklich toll gesagt.
Ja.
Ich stehe ganz voll und ganz hinter dir. Solange du gegehst mit Brimschloss Franken.
Es sind auch hier relativ alte Reben, circa 60 Jahre alt. Und das führt halt alles zusammen mit dem biologischen Weinbau, mit der akribischen Arbeit, führt das einfach dazu, dass das großartige Wein ist. In der Wein, wir reden über wirklich ein sehr heißes Jahr 2020, was auch einiges an Trockenheit mit sich gebracht hat. Da ist ja natürlich gut, wenn du so alte Reben hast, weil die natürlich tiefer gewurzelt sind, kommen besser ans Grundwasser. Und dieser Wein schmeckt für mich jetzt fast gar nicht nach dem heißen Jahrgang, sondern er hat, obwohl es auch eine Südausrichtung ist des Weinbergs, eigentlich einen relativ kühlen Touch. Und das finde ich, das zeigt richtig großes Winzerhandwerk.
Und jetzt nur eine Frage, heißt es also, beim Silvaner kriegen wir nie so eine Fruchtbombe oder?
Doch, also gibt es auch. Wir hatten vor ein paar Wochen, als wir die große Gewächs 10 Jahre später Probe gemacht haben, da hatten wir zum Beispiel Julius Spital mit dem Würzburger Stein 2014. Der war deutlich opulenter, der hat deutlich mehr Frucht mit sich gebracht. Und auch wenn wir jetzt gleich, wir haben noch ein großes Gewächs aus Franken, Jahrgang 2016, auch der wird deutlich mehr Frucht mit sich bringen.
Was würdest du denn jetzt zu dem Silvaner, den wir jetzt gerade aktuell probieren, was würdest du essen? Ich meine, der ist ja deutlich kräftiger.
Der ist deutlich kräftiger als der andere. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an die fränkische Küche, ich denke jetzt schon an so ein Schäufele, also schon ein geschmorte Schweineschulter. Und also das könnte ich mir schon gut vorstellen. Dann so, was typisch für Franken ist, Wirsing-Gemüse, so wie du bei mir auch schon mal gegessen hast, diesen cremigen
Wirsing. Mit der Roulade.
Ich habe damals mit der Roulade gemacht.
Das war sehr, sehr lecker, das stimmt.
Das ist so eine typische fränkische Beilage, eben diesen Rahmwirsing. Das könnte ich mir mit dem Silvaner jetzt schon hier gut vorstellen. Also der schafft schon Fleisch. Ne? Also das ist jetzt nicht das,
was... Wenn du auch Schwein sagst, Schwein hat ja auch sehr viel Eigengeschmack. Ist natürlich, ne, im Vergleich zu Rind... Ich sage mal, etwas feiner, aber hat auch sehr viel Eigengeschmack. Und wenn der das schafft, dann würde er wahrscheinlich sogar Kalbfleisch...
Das wäre jetzt mein nächstes gewesen, so einen rosa gebratenen Kalbsrücken. Geht jetzt gerade los, Morcheln.
Ja.
Vielleicht so ein Morchelrahmen sogar. Das könnte ich mir mit dem Wein tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen.
Morcheln und Würsing ist auch ganz geil eigentlich, ne? Oder Morcheln mit Spitzkohl.
Ich finde Morcheln generell geil.
Morcheln kannst du mit allem eigentlich. Fast allem. Ja. Morcheln sind doch fast allem. Mit viel Zwiebeln, Schnitten auch.
Sehr gut.
So, weiter geht's. Komm, wir haben hier zu arbeiten.
Jetzt haben wir noch ein GG von Weingut Schäffer. Wir gehen jetzt nach Eschendorf. Also wir fahren den Main etwas weiter hoch an Würzburg vorbei in die sogenannte Weinschleife. Das ist dann so Volkach, Eschendorf. Unglaublich schöne Region auch zum Urlaub machen. Kann man schön mit dem Fahrrad um die Weinberge rumfahren und.
Kai, so viel Wein trinken, kann ich kein Fahrrad mehr fahren. Ey. Da krieche ich.
Kannst du auch Bus fahren? Und dann haben wir die eine der wohl bekanntesten fränkischen Lagen, Eschendorfer Lump oder wie die große Gewächslage heißt. Am Lumpen 1655.
Ich lass mich nicht lumpen, ich trinke einen Silvaner.
Und das ist eben Weingut Schäffer. Das Weingut Schäffer ist das kleinste VDP-Weingut in Franken. Hat nur knappe 5 Hektar.
Hat Säure.
Hat er gerochen.
Habe ich gerochen.
Ist es der Wein von denen, die wir jetzt trinken, der die wenigste Säure hat, tatsächlich?
Ich habe auch nur, ich wollte einfach nur mal dich provozieren. Ganz ja, ehrlich, inzwischen habe ich mir das zu meiner persönlichen Challenge erklärt, dich damit zu provozieren. Und tatsächlich, ich schmecke keine Säure, riechen gar nicht eh nix. Also, super Wein.
Und er ist von der Farbe noch mal ein Ticken intensiver als der Silvaner davor. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass er 4 Jahre älter ist. Wir haben jetzt hier 2016er Jahrgang. Aber hat auch damit zu tun, dass er ein bisschen im kleineren Holzfass ausgebaut ist. Liegt da auch knappe 2 Jahre drin. Ist also einfach ein Wein, der von Haus aus ein bisschen mehr Fülle jetzt auch mit sich bringt, als das Silvaner-Krustgewächs, was wir davor
haben.
Jetzt
haben wir einen 16er, dann muss er ja 100 Euro kosten.
Genau in die andere Richtung. Wir machen die Hälfte, wir machen 25 Euro für das große Gewächs.
Aber wie kann das denn sein? Warum kostet der so, warum kostet der 50 und der nur 25? Und wir haben hier wir haben 2016 gegen 2020, was wir gerade probiert haben. Wie macht der Winzer diese Preisgestaltung? Wir haben beides GG.
Wir haben beides GG.
Wie würdest du es erklären?
Oder? Ich kann es nicht genau erklären. Letztendlich ist es ja auch ähnlich wie bei uns ähnlich wie in der Gastronomie. Der eine nimmt den Kalkulationsfaktor 3, der andere nimmt den Kalkulationsfaktor 2,5 und so hat das gleiche Produkt ja auch in unterschiedlichen Restaurants teilweise unterschiedliche Preise. Hier kommen jetzt, glaube ich, verschiedene Faktoren dazu. Ein Faktor wird sein, dass das Weingut Mai vielleicht das deutlich bekanntere Weingut ist und vielleicht auch andere Preise mittlerweile verlangen kann, aufgrund der Nachfrage vielleicht auch. Dann letztendlich muss ja jeder Winzer für sich selber entscheiden. Ich muss meine Kostenrechnung aufstellen. Wann sind meine Kosten gedeckt? Was will ich dann noch an dem Wein verdienen? Und so, vielleicht haben die andere Produktionskosten. Ne? Also der Eschendorfer Lump ist jetzt auch nicht der flacheste Weinberg, hat auch eine gewisse Steigung, aber der Himmelspfad ist deutlich arbeitsintensiver, allein durch die Terrassen, weil du einfach, es ist alles 100% Handarbeit. Im Lumpen, je nachdem, wo deine Parzelle ist, kannst du vielleicht auch noch die ein oder andere Arbeit mit dem Traktor machen. Da weiß ich es jetzt ehrlicherweise nicht genau, wo die Parzelle vom Weingut Schäffer ist. Aber letztendlich spielen da verschiedene Faktoren in den Preis mit rein.
Schmeckst du den Unterschied? Also 50 oder 25 wenn du es nicht wissen würdest, würdest du es schmecken?
Also ich finde schon, dass der Mai der deutlich komplexere Wein ist. Also er schmeckt für mich schon einen Ticken hochwertiger. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der Preis 50% oder in dem Fall ja 100% Unterschied ist. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich würde schon sagen, dass sie näher zusammen sein müssen. Aber das macht das Weingut Schäffer auch so attraktiv für uns Gastronomen zum Beispiel. Weil es ist ein Weingut, mit dem du schon auch gut Geld verdienen kannst, weil die Einkaufspreise einfach relativ niedrig sind für die Qualität, die du dann bekommst.
Es ist ganz spannend. Ich finde, das Thema ist einfach auch ganz spannend. Ich denke, wir sollten da auch öfter drüber sprechen, wie entsteht so ein Preis und warum gibt es, wir reden über dieselbe Rebsorte, wir reden über dieselbe Region und wir reden über große Gewächse, alle beide Flaschen. Und 100% Preisunterschied, ich finde, da sollten wir öfter drüber sprechen und auch unseren Zuhörern mitteilen, warum. Wir sollten darüber philosophieren, dass wir beide es nicht wissen oder nicht wissen, wie die Winzer da kalkulieren, ist klar. Aber ich finde es ganz spannend zu verstehen oder zu sagen, okay, schmecke ich's oder schmecke ich's nicht?
Was ich mir jetzt vielleicht auch als Grund vorstellen könnte, ist, das Weingut Mai, wie ich gerade gesagt habe, ist aus dem Jahr 1998, ist ein relativ junger Betrieb, wo auch betriebswirtschaftlich, glaube ich, schon anders an die Sache herangegangen wurde. Weil du ja auch damals vielleicht auch schon andere Vorgaben hattest, was die Banken von dir haben wollen, dass du ganz anders kalkulieren und BWL-technisch das Ganze ganz anders aufarbeiten musst. Wohingegen, das Weingut Schäffer ist ein Familienbetrieb seit 1524.
Alter Schlappen, ey.
Da ist dann halt vielleicht doch öfters mal die Aussage, ja, das haben wir schon immer so gemacht, oder wir können jetzt nicht auf einmal unsere Preise
ins Bodenlose steigen lassen oder so. Das ist immer wieder die Erfahrung, die ich mit Weingütern habe, die sich nicht trauen, die Preise zu verlangen, die sie eigentlich verlangen müssten oder verlangen könnten für die Weine. Manche Weine sind einfach viel zu günstig für das, was qualitativ dann in der Flasche ist. Und ich mag das Weingut Schäffers sehr gerne. Ich habe das über einen unserer Weinhändler, der hat uns das mal vor ein, zwei Jahren vorgestellt. Und es ist, die machen wirklich einen guten Job. Du hast ein super faires Preis-Genuss-Verhältnis. Aber man dürfte sich auch nicht beschweren, wenn dieser Wein 35 oder 39 Euro kostet.
Auf gar keinen Fall. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich sehe ihn auch eher bei so Ende 30, sehe ich das persönlich. Und ich finde, es macht ihn auch für mich attraktiver und ein bisschen mehr besonders.
Es hat eine gewisse Komplexität jetzt mehr am Gaumen, es hat eine andere Fülle am Gaumen, nicht Komplexität. Und eben, es ist deutlich exotisch fruchtiger, als jetzt zum Beispiel der Wein davor war, der von meinem guten Mann.
Von der Farbe auch.
Ne? Das was hat du mir zu Anfang schon gesagt hast. Ja. Und das sind einfach auch zwei verschiedene Silvaner-Stilistiken.
Was würdest du denn zu dem essen? Meinst du, der schafft Fleisch?
Der schafft auch Fleisch. Da wäre ich jetzt vielleicht eher mal wieder auf so einen Gang, was wir schon öfters vorgestellt haben, wo du auch im Gericht dann vielleicht noch so eine kleine exotische Komponente versteckst. Da wäre ich mal wieder bei unserem Schweinebauch auf Cassoulet mit.
Schweinebauch ist in letzter Zeit bei dir ein häufiges Thema. Du willst unbedingt, dass ich den wieder drauf nehme.
Genau, das ist so stetig, was erhöht den Stein. Ich spiele es einfach immer mal wieder ein.
Und es lässt mir keine Ruhe mehr.
Dass sich das bei dir einfach wieder ins Gehirn, dass der Schweinebauch auf
die Schweinebauch, Schwein, warte, Schweine, was kommt denn jetzt als nächste Frucht? Schweine, irgendeine Frucht muss dazu. Schweinebauch, Miso, so in diese Richtung. Schweinebauch, Miso, was kommt als erstes? Erdbeeren, ne, Himbeeren sind ja später.
Ah, das gut, dauert ja noch. Gerade Rhabarber ist immer die erste
Frucht. Ja, Rhabarber ist dafür zu. Wobei Rhabarber könnte. Rhabarber, Ingwer, Miso, Schweinebauch.
Erdnuss.
Bin ich nicht ganz bei dir, Leute.
Wir können es dann probieren.
Na, wir können es probieren, ja. Wir berichten darüber, Leute. Also, ja, ich sehe da auch. Das ist, glaube ich, echt eine ziemlich gute Idee sogar. Der spaltet auch so ein bisschen das Fett. Der nimmt das gut
genau,
mit.
Genau. Hat eben eine gewisse Fülle mit dabei. Und kann ich mir echt gut vorstellen dazu.
Oh, jetzt sei
rum. Aber definitiv kein Spargelwein.
Das ist definitiv kein Spargelwein. Unterschreibe ich, der einzige Spargelwein, das ist der Wittmann für mich gewesen. Wo, ja. Wo ich sage, das kann ich mit Spargel mir wirklich gut vorstellen, wie du das auch beschrieben hast. Der zu Anfang der Sprudelwein ist auch kein Spargelwein.
Definitiv nicht, nein.
Die beiden großen Gewächse sind zu komplex für Spargel. Und Wittmann ist, was hast du gesagt? Butter und Brotwein.
Brot und Butterwein.
Brot und Butterwein. Finde ich unfassbar schön, den Wein. Toll.
Na, ist ja auch so, wir reden da über 10 Euro. Das ist halt so ein Wein, den machst du dir auch einfach abends mal auf, ohne groß nachzudenken. Ne? Das ist so,
unkompliziert,
wenn du sitzt abends auf der Couch, hast vielleicht vor dir so eine kleine Brotzeit oder so stehen und du musst ja nicht groß über den Wein nachdenken. Das ist ein Wein, den du gut.
Der ist ein Begleiter einfach.
Ganz der ist halt da.
Der ist da, genau.
Den kannst du gut saufen.
Wie mit der Frau, die ist auch einfach da.
Und du kannst den Wein auch mit der Frau zusammen trinken.
Nee, die trinkt der Sprudel.
Gut, jedem das Sein.
Ja, unfassbar schön. Vielen Dank für die wirklich zahlreichen Informationen. Ich würde wirklich sagen, hey, Silvaner, ihr müsst mehr Silvaner trinken. Eine einzige Frage noch. Meinst du, es gibt einen guten Silvaner in einem, ich sage mal, einen regulären Supermarkt? Kriegt man einen guten Silvaner in einem regulären Supermarkt?
Bestimmt. Also man muss so ein bisschen gucken. Franken ist immer noch eine Region, die extrem von den Genossenschaften geprägt ist. Die findest du halt sehr häufig in den Supermärkten. So GWF oder Sommerrach, obwohl Sommerrach wirklich ganz gute Weine macht. Divino in Nordheim, wirklich für eine Genossenschaft echt keine schlechten Weine. Du findest das Juliusspital immer wieder auch im Supermarkt. Und wir hatten das Juliusspital ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen bei dem großen Wex-Podcast. Und da habe ich ja schon gesagt, das ist eines der größten Weingüter, die wir in Deutschland haben, mit weit über 180 Hektar. Aber sie schaffen es trotzdem, eine wirklich dafür ordentliche Qualität auf die Flasche zu bringen, auch schon im Einstiegssegment. Also von daher würde ich schon sagen, dass du im jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Aldi, Lidl und Konsorten, aber ich sag mal in einem besser sortierten Edeka, Rewe, glaube ich, findet man schon den ein oder anderen wirklich anständigen Silvaner, den man gut trinken kann. Ansonsten geht zum Weinhändler eures Vertrauens, fragt nach einem großen Gewächs vielleicht auch mal. Silvaner kann wirklich großartiger Wein sein. Und wenn ihr irgendwo, es sind oft tatsächlich, trinke ich Silvaner sehr häufig in Restaurants, große Gewächse, weil es sind oft so ein bisschen die Kalkulationsfehler und die Kellerleiche. Und du kriegst dann teilweise mal so 2012er, 2010er Silvaner, weil das halt keiner von sich aus bestellt, zu einem echt super Preis. Und mit der Reife kann das richtig viel Spaß machen. Also hatte ich gerade vor ein paar Monaten, als ich mit meiner Frau in einem Zwei-Sterne-Restaurant war, und da gab es dann noch 2013er Asphodel vom Weingut Fürst Löwenstein. Das war so ein grandioser Wein für großes Gewächs für 75 Euro dann im Zwei-Sterne-Restaurant.
Tja, da hast du mal einen Schnapper gemacht.
Ja, bin ja Fuchs.
Ja, du bist so, das ist wohl wahr. Mit dir gehe ich am liebsten essen. Tatsächlich, du findest immer die Rosinchen aus dem Weingarten raus. Das muss man ehrlich sagen.
Ja, für irgendwas muss der ganze Kladderadatsch auch gut sein. Ja. Also probiert es aus. Es gibt wirklich tolle Silvaner. Und nochmal meine These vom Anfang wiederholen. Es ist deutlich mehr als der Spargel.
Es ist deutlich mehr als der Spargelwein. Das kann ich jetzt nach diesem wissensreichen Podcast auch klar bestätigen. Und wie ich immer so gerne zitiere, säufst nicht, stirbst auch, also sauf. Und in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage an dieser Stelle
tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.